Die Abschaffung der Anonymität. Um nichts weniger geht es heute in der neuen Ausgabe von NPP, dem Podcast von netzpolitik.org. Jeden Menschen auf jedem Foto oder jedem Video identifizieren zu können, was wir lange Zeit nur aus Science Fiction wie dem Film Minority Report kannten, ist heute schon Realität. Denn genau diesen Service bietet die Firma PimEyes an, nutzbar für alle Menschen, dank einer Datenbank von 900 Millionen Fotos. Entwickelt und betrieben wurde diese Technologie nicht etwa in den USA, wo kürzlich ein Unternehmen namens Clearview AI mit ganz ähnlichem Geschäft für einen öffentlichen Aufschrei sorgte, sondern mitten in Europa, in Polen. Ich bin Ingo Dachwitz und ich spreche heute mit zwei Kollegen über dieses Unternehmen und die Technologie und sage Hallo an dieser Stelle zu Sebastian Meineck von Weiß.
Hi.
Und Daniel Laufer, Kollege von netzpolitik.org. Hi.
Hi.
Wir sprechen heute darüber, wie diese Technologie funktioniert, automatisierte Gesichtserkennung. Wir sprechen darüber, wer hinter diesem Unternehmen PimEyes steht, welche Gefahren die Technologie birgt und was wir als Gesellschaft damit tun können. Zum Start würde ich euch allerdings gerne mal bitten, mal kurz zu erklären, was passiert eigentlich genau, wenn ich auf die Webseite von PimEyes gehe und dort ein Foto hochlade, von mir oder von jemand anderem? Wie muss ich mir das vorstellen? Was passiert dann?
Das sieht im ersten Moment so aus wie eine Google-Bildersuche. Ich dachte auch zunächst, als ich die Website zuerst gesehen hatte, naja, wie gut kann das sein? Da ist irgendwie die Rede davon, man könnte Gesichter finden und habe ich halt mal mein Gesicht dort hochgeladen und dachte mir, es wird so ein paar Ergebnisse geben, wie man das halt so kennt von der Google-Bildersuche. Aber als ich dann die Ergebnisseite gesehen hatte, musste ich schon kurz nach Luft schnappen. Man hat da in einer Kacheloptik die Ergebnisse gesehen, mein Gesicht, in so einem Vorschaubild. Und nicht nur mein Gesicht, wie es die Google-Bildersuche findet, sondern ganz viele andere Versionen meines Gesichtes, teilweise auch von Orten im Netz, von denen ich noch nicht mal wusste. Es gibt zum Beispiel auf YouTube ein Thumbnail mit meinem Gesicht, von dem ich erst durch PimEyes erfahren hatte. Man kann da auch draufklicken, wenn man die Premium-Version hat. Wenn man die Premium-Version nicht hat, dann sieht man nur eine kurze Link-Vorschau. Da sieht man dann die Domain und müsste dann nochmal selber händisch über Google diese Seite selber aufrufen, um dann auch die Quelle zu finden. Aber feststeht, sowohl Google-Bilder als auch Yandex-Bilder konnten nicht so viele Versionen von meinem Gesicht finden wie PimEyes.
Und warst es dann immer du? Also war das zuverlässig? Wie gut war die Trefferquote?
Die Suchergebnisseite ist geordnet nach der Trefferwahrscheinlichkeit. Also ganz am Anfang kommen die Treffer, bei denen sich die Suchmaschine so richtig sicher ist. Und dann ist es absteigend. Und die ersten Treffer haben alle gestimmt. Das war eine niedrig zweistellige Zahl und hintendran kamen dann Herren, die mir recht ähnlich sahen, aber PimEyes wusste dann auch schon, dass da die Wahrscheinlichkeit des Treffers geringer ist. Das heißt, das ist kein Bug, wenn dann hintenrum Gesichter kommen, die nicht mehr ich sind, sondern ein Feature.
Mhm. Und das ist letztendlich eine Webseite, die in der Gratis-Version für alle nutzbar war, ja, also offen im Netz zugänglich. Das konnte erstmal jede Person machen, jede konnte da Fotos hochladen.
Genau so sieht's aus. PimEyes.com hieß die Seite. Und es gab sie auch schon seit mehreren Jahren, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass die erst seit ein paar Wochen existierte. Offenbar hat sich PimEyes in einem Dornröschenschlaf befunden. Den ältesten Facebook-Post zu der Seite konnten wir 2017 verorten. Und das scheint lange unter dem Radar geflogen zu sein, zumindest in unseren Kreisen. Und man konnte diese Seite genauso ansteuern wie die Google-Bildersuche und dort erstmal jede beliebige Bilddatei oder URL mit einer Bilddatei dahinter hochladen.
Okay, du hast jetzt schon in der Vergangenheitsform gesprochen. Wir können schon mal anteasern. Im Rahmen dieser Geschichte und im Rahmen der Berichterstattung dazu gab es unterschiedliche Reaktionen darauf, über die wir dann später im Podcast sprechen. Ich würde jetzt an der Stelle aber gerne noch mal klären, automatisierte Gesichtserkennung ist ja ein Thema, das seit ein paar Jahren große Wellen schlägt und heiß diskutiert wird. Wie funktioniert das eigentlich technisch? Mal grob beschrieben. Also ich kann da ein Bild hochladen und dann passiert was?
Das Gesicht eines jeden Menschen unterscheidet sich ja so ein bisschen und trotzdem gibt es bestimmte Parameter, die immer irgendwie gleich sind. Also in der Regel zwei Augen, eine Nase und Mund und so weiter. Und beispielsweise könnte man jetzt ausrechnen, wie weit sind die Augen auseinander, wo im Gesicht sind die Augen, sind sie weiter oben, sind sie weiter unten, wo sitzt die Nase, wo im Verhältnis dazu der Mund, vielleicht wie groß sind bestimmte Teile des Gesichts, wie die Nase. Und so könnte man im Prinzip diese ganzen Parameter nachher umrechnen in einer Art Fingerabdruck sozusagen. Und dann nachher kann man, wenn man all diese Bilder ausgewertet hat in einer Datenbank, kann man im Prinzip schauen, welche Gesichter ähneln bei bestimmten Parametern zu wie viel Prozent sozusagen dem, was ich hier als Vorlage habe, und so Gesichter finden, die dem sehr nahe kommen, was man dann in so einer Gesichtersuchmaschine beispielsweise hochgeladen hat.
Und sozusagen, woher kommen die Vergleichsbilder? Was ist die Quelle dieser Datenbank? Also
im Fall von PIMEYES scheinen das Bilder zu sein, die Betreiber im Netz zusammengesucht haben. Nach eigenen Angaben sind da inzwischen 900 Millionen Gesichter zusammengekommen. 900 Millionen einzigartige Gesichter. Das heißt, insgesamt haben sie natürlich noch viel, viel mehr Bilder offenbar gesammelt über die Jahre.
Okay, ich hatte eben eingangs von 900 Millionen Fotos gesprochen. Es sind natürlich noch viel mehr Fotos. Es sind 900 Millionen Gesichter, die identifiziert werden. Krass.
Und die kommen von allen möglichen Websites. Die kommen zum Teil, auch wenn die Betreiber das anders darstellen, tatsächlich auch aus sozialen Medien. Wir haben dort Bilder gefunden, die beispielsweise offenbar in irgendeiner Form von Instagram gespeichert worden sind oder abgerufen worden sind oder von Twitter oder von YouTube oder TikTok oder beispielsweise auch dem russischen Social Network VKontakte.
Ich habe es eingangs schon erwähnt, es ist noch gar nicht lange her, dass aus den USA uns ganz ähnliche Schlagzeilen erreicht haben, wie die jetzt eure Recherche aufgeworfen hat. Da ging es um ein Unternehmen namens Clearview AI, das vor allen Dingen in Zusammenarbeit mit staatlichen Behörden Gesichtserkennungstechnologie, die besonders zuverlässig ist und ja Menschen eigentlich auf allen möglichen Fotos und Videos identifizieren konnte, angeboten haben. Ist das letztendlich das Gleiche in europäisch oder was für Unterschiede gibt es zwischen Clearview AI und PIMEYES?
Also nach dem, was wir bisher über die beiden Firmen wissen, gibt es zwei Punkte, in denen Clearview AI die Nase vorn hatte. Erstens war wohl die Datenbank deutlich größer. Wenn einer von euch die genauen Zahlen hat, ich glaube, da war die Rede von 2 bis 3 Milliarden.
Ja, ich glaube, 3 Milliarden
war die Zahl. Gesichtern. Also die haben offenbar fleißiger gescrapt, als PIMEYES das getan hat. Und zweitens waren sie deutlich fleißiger oder erfolgreicher damit, mit Polizeibehörden zusammenzuarbeiten. Da gab es ja auch eine recht große berichtete Zahl von bereits bestehenden Zusammenarbeiten.
Vor allem war der Unterschied ja auch, dass Clearview konkret darauf sein Geschäftsmodell offenbar abgerichtet hatte. Also während PIMEYES jetzt sozusagen frei zugänglich ist im Netz für jede Person, die danach ein Bild suchen möchte, was ja ganz andere Anwendungsformen mit sich bringt, war das bei Clearview eben nicht der Fall. Das hatten dann zu Beginn höchstens im privaten Anwendungsbereich die Investorinnen und Investoren, die darauf wohl zugreifen konnten. Da gab es ein paar unangenehme Geschichten dazu, wo dann von irgendwelchen Partys oder so dann so als Partygag irgendwelche Gesichter dann da durchgejagt wurden. Aber in der breiten Masse hat das dort mit Clearview wohl nicht stattgefunden, sondern das war eben wirklich auf die Strafverfolgungsbehörden gemünzt, verglichen mit PIMEYES jetzt.
Und das ist auch das, was PIMEYES da so viel Wucht gibt, denn die haben eben diese Technologie mal eben der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Und dann ist das nicht mehr so ein diffuses Start-up, von dem man in den Nachrichten liest und sich denkt, huiuiui, hoffentlich kommt sowas bald nicht für alle. Es ist da. Jeder konnte da mal eben die Nachbarin oder das Tinder-Date oder wen auch immer hochladen. Und dann war das ein Missbrauch aus der Hosentasche, wenn man so will.
Ja, ihr habt schon gesagt, hinter PIMEYES steht ein Unternehmen, ein polnisches Unternehmen. Was war denn das Geschäftsmodell, wenn die diesen Service kostenlos zur Verfügung gestellt haben?
Also ein bisschen kann man da immer noch rätseln. Ich finde es ja zunächst mal extrem erstaunlich, dass wir bei Clearview von einem Unternehmen geredet haben, das irgendwelche Investoren hatte, bei dem, jetzt bin ich nicht mehr ganz sicher, womöglich auch Peter Thiel in Erscheinung getreten sein könnte als einer der Geldgeber über irgendeinen Fonds oder so. Jedenfalls ist es im Fall von PIMEYES so, dass das zwei junge Männer sind aus Breslau in Polen und die das im Prinzip im Alleingang aufgebaut zu haben scheinen, zunächst als Hobbyprojekt, nachdem sie ihren Abschluss in der Technischen Universität gemacht hatten. Und was das Geschäftsmodell angeht, ist es ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil die beiden angeben, dass sie nur rund 350 Premium-Abonnenten haben. Das heißt, so wirklich viel Geld kann da eigentlich gar nicht bei rumkommen. Jetzt haben wir festgestellt, dass diese Plattform auch eine Programmierschnittstelle anbietet, bei der potenziell mehr Geld drinsteckt. Das würde bedeuten, man kann, indem man einen Entwicklerzugang sich freischalten lässt für, ich glaube, 22 Euro im Monat oder sowas ungefähr sind das, also auch nicht viel Geld, kann man dann mit selbstgeschriebener Software im Prinzip Abfragen schreiben und Abfragen massenhaft durchführen vor allen Dingen. Man kann im Prinzip dann das an alles Mögliche koppeln. Es wäre genauso gut denkbar, dass man Bilder von einer Überwachungskamera beispielsweise dann selbst automatisiert mit eigener Software durch PIM-Eis jagt, um einfach mal so ein bisschen sich einen Anwendungsfall dafür zu überlegen. Und letztendlich könnte ich mir vorstellen, dass da langfristig Potenzial liegen könnte für hohe Einnahmen. Der Punkt ist allerdings, dass die Betreiber angeben, dass diese Programmierschnittstelle bislang kaum gefragt ist. Die haben auch so ein Preisstaffelungsmodell, also die ersten Anfragen, wenn man auch Ergebnisse angezeigt bekommen möchte, kosten dann ungefähr so 1 Euro pro Anfrage. Das lohnt sich natürlich im Privatanwendungsbereich überhaupt nicht, zumal man auch nicht so viele Gesichter durchjagen möchte. Je mehr Gesichter man aber dann durchjagt, desto billiger werden die einzelnen Abfragen und so im Prinzip scheint dieses Geschäftsmodell, selbst wenn es in der derzeitigen Form laut der Betreiber nicht wirklich zu funktionieren scheint, durchaus angelegt zu sein auf den großflächigen Missbrauch.
Okay, also eigentlich zielt es schon auf die Masse ab. Also es ist aufgemacht eigentlich wie ein Dienst, zumindest jetzt auf der Website, der sich an Individuen sucht, die sich selber im Internet suchen, aber mindestens die Möglichkeiten und eigentlich auch die geschäftliche Anbahnung, sage ich mal, dafür ist da, dass es im großen Stil eingesetzt wird, um Menschen zu identifizieren anhand von, ja, weiß ich nicht, Videoaufzeichnungen, die man irgendwo oder Fotos, die man irgendwo im Internet gefunden hat.
Mein Eindruck ist, dass da mal die Fühler ausgestreckt wurden zu diesen Bereichen. Wenn man sich die Tabelle anschaut, wie weit die Rabatte gehen, wenn man massenhaft Suchanfragen über die Programmierschnittstelle schickt, dann ist man überrascht, wie weit da der niedrigste Rabatt geht. Bei 1 Million Suchanfragen pro Monat ist die Abfrage am günstigsten. Es kann natürlich sein, dass die auch mal auf gut Glück die Tabelle einfach skaliert hatten, aber das ist ja auch ein Statement zu sagen, hey, vielleicht interessiert sich ja jemand dafür, 1 Million Abfragen im Monat zu schicken. Das wären mehrere pro Sekunde.
Ich glaube, es sind sogar 100 Millionen Abfragen, die da reingeschrieben haben.
Stimmt, es waren sogar 100 Millionen
Abfragen.
Ja, 100, also da wird einem schon schwindelig, wenn man sich nur versucht, an die Zahl zu erinnern.
Das ist ein klassischer Privatanwendungsfall, würde ich sagen.
Und dann gibt es natürlich nochmal bei diesem Premium-Modell ein Detail, das wir gerade übersprungen hatten. Sie werben damit, dass man sich auch einen Alert setzen kann, so ähnlich wie ein Google-Alert, nur eben nicht mit einem Suchstring, sondern eben mit einem Gesicht, damit man automatisch per E-Mail benachrichtigt wird, wenn das eigene Gesicht neu in der PIM-Eis-Datenbank erscheint. Offenbar auch etwas, wo man dachte, damit könnte man Leute als BezahlkundInnen gewinnen. Und ein besonderes Schmankerl ist es noch, dass man nicht nur einen Alert setzen kann, sondern 25.
Ah, also für 25 Versionen von sich selbst oder für...
Ja, oder für alle Tinder-Matches beispielsweise. Das ist nicht erlaubt, aber das bietet sich dann natürlich, wenn man diese Option hat und sowieso dafür bezahlt, ja irgendwie dann durchaus auch an. Ist halt ein bisschen fragwürdig.
Ja, lass uns doch mal genau über die Nutzungsszenarien und die damit verbundenen Gefahren sprechen. Sebastian, du hast genau eingangs gesagt, du hast für dich, als du dich da gesucht hast, dann noch ein Foto von dir gefunden, das es im Netz gibt, ein YouTube-Thumbnail, das du noch gar nicht kanntest. Also ist doch ganz praktisch für dich, oder?
Ja, für mich als Journalist war das schon interessant, ne? Aber ich habe ja auch als Journalist mein Gesicht schon vor viele Kameras gehalten. Und bin deshalb auch nicht zu vergleichen mit anderen Fällen zum Beispiel. Also es gibt ja eine ganze Bandbreite an Personen, die vielleicht eindeutig nicht gefunden werden möchten oder zumindest in einigen Szenarien, wo sie abgelichtet wurden, nicht für alle gefunden werden möchten.
Ja, sag mal.
Wir haben mit einem jungen Mann gesprochen, mit Dylan, der auch am Anfang des Artikels erscheint. Dylan ist ein junger Banker aus Frankfurt am Main und Dylan arbeitet in einem recht konservativen Berufsfeld. Er ist schwul und geoutet im Beruf. weiß aber auch, dass es viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die nicht geoutet leben und Schutz suchen in der queeren Community. Und nun passiert Folgendes, wenn man Dylans Profilfoto von Xing, also das Profilfoto, das alle beruflichen Kontakte kennen und sehen, wenn man das bei PimEyes hochlädt, dann findet man zack ein 8 Jahre altes Foto von Dylan auf einer queeren Bootsparty. Und wenn Dylan nun einer von seinen vielen Kolleginnen und Kollegen gewesen wäre, die nicht beruflich geoutet leben, hätte PimEyes das dann für ihn übernommen gegen seinen Willen.
Also es geht quasi um ja, die ungewollte Identifikation oder Auffindbarkeit. Ein Szenario, das ja oft in diesem Zusammenhang auch diskutiert wird, sind ja Pornografie, weiß ich nicht, Amateurpornografie oder Leute, die vielleicht mal früher Pornografie betrieben haben und sich dann zurückziehen daraus und vielleicht nicht gefunden werden wollen. Gibt es noch weitere Szenarien, von denen ihr ja, über die ihr geschrieben habt?
Es gibt noch den konkreten Fall von, sagen wir mal, unfreiwilliger Pornografie, also sogenannten Rache-Pornos, bei denen dann vielleicht möglicherweise im Konsens innerhalb einer Beziehung entsprechende Aufnahmen entstanden sind, die dann nach der Trennung veröffentlicht werden auf Plattformen durch eine der beiden Personen und dann letztendlich diese Person, die darauf zu sehen ist, gegen deren Willen das veröffentlicht wird, in irgendeiner Form demütigen sollen. Das Ziel von solchen Leuten ist es ja auch dann, diese Aufnahmen möglichst vielen anderen Menschen zugänglich zu machen, dass die betroffene Person dann meinetwegen beim Sex oder einfach in Nacktaufnahmen sehen gegen deren Willen und sie dadurch in irgendeiner Form zu erniedrigen. Und das ist natürlich auch was durch PimEyes unserer Meinung nach begünstigt wird, dadurch, dass es eben möglich ist, diese Seiten dann auch zu finden. Denn PimEyes hat, und das wird sogar als Feature letztendlich dargestellt, weil PimEyes sehr genau weiß, was es da tut. Früher wurde es sogar als solches beworben. Heute ist es so, dass diese entsprechenden Inhalte gekennzeichnet werden, immer noch in den Suchergebnissen. PimEyes hat auch Pornoseiten durchsucht und spielt dann diese Ergebnisse mit aus. Und das ist natürlich der Anwendungsfall auch sehr fragwürdig. Die Betreiber selbst stellen das so dar, als gehe es darum, letztendlich den Missbrauch verfolgen zu können. Also beispielsweise selbst herausfinden zu können, ob entsprechende Aufnahmen von einem auf solchen Webseiten aufgetaucht sind. Aber wie einer unserer Protagonisten im Text auch sagt, das bringt ja letztendlich nichts, wenn man dann nicht in der Lage ist, diese Aufnahmen dort auch runterzukriegen. Also das Finden ist letztendlich, das Auffinden können ist letztendlich das Risiko und das wird durch PimEyes massiv begünstigt und stellt damit die Betroffenen unter Druck. Davon abgesehen, dass es auch außerhalb des reinen Pornografiebereichs natürlich auch um SexarbeiterInnen beispielsweise geht, die dadurch dann geoutet werden können oder vielleicht auch ja, allerlei Menschen, die bei irgendwas fotografiert wurden, wo sie eben allgemein gesagt nicht wollen, dass man das, wenn man ihr Gesicht, dass man vielleicht einfach nur in der Straßenbahn oder so heimlich fotografiert hat, auffinden kann. Und übrigens auch ganz einfach gesagt, es ist gar nicht notwendig, dass viele Ergebnisse von einer Person auftauchen, wenn ich ihr Gesicht da eingebe. Sehr häufig reicht es, ein einziges Gesicht zu finden. Und dann ist man mitunter schon in der Lage rauszufinden, wie diese Person heißt und davon abgeleitet, wo diese Person womöglich wohnt, was sie macht, allerlei Dinge über deren soziales Umfeld. Vielleicht findet man ihren Facebook-Account oder ihren Instagram-Account, was natürlich dann auch ein Traum für Stalker gewissermaßen ist.
Genau, wir leben ja in einer Zeit, in der dieses sogenannte Doxing, das Veröffentlichen von Informationen, privaten Informationen von Menschen, das Outing von Menschen in bestimmten Kontexten ja letztendlich als Diskurswaffe eingesetzt wird, um bestimmte Menschen zum Schweigen zu bringen, um marginalisierte Gruppen zum Schweigen zu bringen. Mir fällt noch ein anderes Szenario ein, das ja sicherlich, von dem ich weiß, dass ihr es auch diskutiert habt, dass beispielsweise ja die Demonstrations- und Versammlungsfreiheit eben auch darauf basiert, dass man das nicht nachverfolgt werden kann, wer auf welchen Demos ist beispielsweise und man ja eine gewisse Anonymität genießt, wenn man auf Demonstrationen ist. Ne? Sobald aber Aufnahmen davon irgendwie im Internet kursieren, wären die ja tendenziell oder weiß ich nicht, eine Fernsehaufnahme oder ähnlichem, bei der man im Hintergrund irgendwie zu sehen ist, wären die potenziell über PIM-Eis aufspürbar, ja.
Und wenn man bedenkt, dass Demonstrationen letztendlich genau auf diese Öffentlichkeit ja ausgelegt sind, ist es kaum vermeidbar, dass davon Aufnahmen letztendlich kursieren. Das heißt, genau, das ist dann halt so ein krasser Anwendungsfall. Und jetzt ist natürlich so, dass ich als Privatperson ein relativ geringes Interesse dran haben dürfte, rauszukriegen, wer im Einzelnen bei politischen Demonstrationen meinetwegen war, höchstens vielleicht als möglicher politischer Gegner, der dann in irgendeiner Form tätig werden möchte. Man kennt solche Sachen auch beispielsweise von Recherchen aus der linken Szene oder so, wo dann herausgefunden wird, wer meinetwegen bei welchem rechtsradikalen Marsch teilgenommen hat. Das ist natürlich was jetzt mit PIM-Eis auch möglich wäre, genauso wie Journalistinnen und Journalisten PIM-Eis einsetzen könnten, um dann gegebenenfalls rauszufinden, wer wo in Erscheinung getreten ist. Es ist natürlich auch so, dass der Staat durchaus Interesse haben könnte, rauszukriegen, wer an Demonstrationen teilgenommen hat.
Bevor wir da weitergehen, würde ich gerne ergänzen, wir reden jetzt immer so von möglicherweise. Wir haben ja durch unsere Recherchen auch einige Fälle zeigen können, wo wir direkt gesehen haben, das ist nicht nur ein theoretisches Problem. Also diese Szenarien, die treffen jetzt schon zu. Wir haben mit Tom gesprochen, der übrigens wie Dylan uns gebeten hat, seinen Namen zu ändern. Tom hat er und seine Frau sind selber Opfer von sogenanntem Revenge-Porn geworden, also von nicht konsensuell verbreiteten Aufnahmen. Und er hat PIM-Eis getestet und konnte uns sofort sagen, es klappt. Er konnte mehr als 60 Treffer finden. Mhm. Das heißt, das ist nicht nur etwas, was irgendwann passieren könnte. Und wenn PIM-Eis noch mehr Seiten gescrapt hat, das funktioniert schon jetzt. Und das gilt auch für Demos. Also wir haben zum Beispiel die Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg durch die Suchmaschine gejagt und prompt fanden wir sie auf einer Demo, ironischerweise, wenn ich mich erinnere, gegen das BND-Gesetz, also gegen Überwachung.
Na, wir haben sogar ein Foto genommen von ihr, das sie auf einer Demo zeigt, gegen Massenüberwachung, genau. Und haben dann wiederum rausgefunden, sozusagen, einfach um das aufzeigen zu können, dass man eben Menschen, die auf Demos sind, erkennen kann. Genauso haben wir es auch mit dem CDU-Abgeordneten Tankred Schipanski, digitalpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, gemacht und auch ein Foto genommen, das ihn zeigt bei einer Demonstration, ich glaube gegen Rot-Rot-Grün in Thüringen war das, und haben das Foto von ihm dann bei PIM-Eis hochgeladen und gesehen, ja, okay, es handelt sich um Tankred Schipanski, denn wir haben hier lauter andere Aufnahmen, die ihn in einem politischen Kontext zeigen, im Bundestag und so weiter.
Das sind zwar noch immer Trockenübungen, also Bundestagsabgeordnete zu suchen ist ja nicht die höchste Polizeikunst, aber ganz so trocken waren die Übungen dann doch nicht, denn das waren jetzt keine wundervollen biometrischen Passfotos oder so, die wir da hochgeladen haben. Man hat die Gesichter teilweise so seitlich angeschrägt nur gesehen, in dem Foto war Gewusel, das Licht war nicht perfekt und so weiter. Für PIM-Eis hat das keinen Unterschied gemacht. Die Treffer haben trotzdem gestimmt.
Und vor allen Dingen haben wir auch diese automatische Schnittstelle mal ausprobiert, indem wir selbst Code geschrieben haben, der dann in der Lage war, entsprechend in großem Stil Bilder dann über diese Programmierschnittstelle durch PIM-Eis zu jagen. Wir haben dazu Fotos von 94 Bundestagsabgeordneten genommen, die wir davor aus dem Bundestagsparlamentsfernsehen rausgespeichert haben. Das waren in dem Fall alle RednerInnen an einem zufälligen Tag. Und in 93 dieser 94 Fälle haben wir letztendlich weitere Fotos gefunden, die dieselbe Person gezeigt haben. Das heißt, wir wären in der Lage gewesen, anhand dieser automatischen Software, die wir da geschrieben haben, sozusagen 93 dieser 94 PolitikerInnen auch dann wirklich anhand von PIM-Eis, gegebenenfalls mit weiteren Recherchen dann über Google oder was auch immer, zu identifizieren.
Okay, dann lasst uns aber mal über den Einsatz, ihr habt jetzt gerade schon so angedeutet, also Gesichtserkennung, automatisierte Gesichtserkennung ist ja ein Wunschtraum von Überwachungs- und Sicherheitsbehörden an vielen Stellen. Es gibt verschiedene, gerade in den USA gibt es eine große Debatte um Gesichtserkennung durch Polizeibehörden. In Deutschland, naja, geht so, würde ich mal sagen. Es gab auf jeden Fall die Initiative Initiative verschiedener Bundesinnenminister, Thomas de Maizière und auch Horst Seehofer, die Bundespolizei mit automatisierter Gesichtserkennung an Bahnhöfen auszustatten. Also es ist eine Technologie, die natürlich den Staat auch interessiert und die in Teilen schon auch im Einsatz ist, oder? Wenn wir an G20 denken, ein Beispiel, das ihr auch erwähnt habt in eurem Artikel.
Bei G20 hat die Polizei, also es geht jetzt letztendlich um die Proteste, die am Rande des G20-Gipfels in Hamburg damals stattgefunden haben. Da hat die Polizei dann insgesamt, ich glaube, 30.000 Bild- und Videoaufnahmen genommen und dort Gesichtserkennungssoftware drüber laufen lassen. Ich bin jetzt nicht sicher, wie viel Erfolg das letztendlich dann auch wirklich gebracht hat, aber es wurde mindestens versucht. Das heißt, es ist durchaus was, woran die Sicherheitsbehörden großes Interesse haben. Und jetzt reden wir natürlich hier noch von Deutschland, wo es dann in der Folge Konflikte gab, wo dann der Datenschutzbeauftragte versucht hat, im Prinzip die Löschung dieser Aufnahmen zu bewirken und zu verhindern, dass sowas passiert. Das hat jetzt im Endeffekt meines Wissens nicht geklappt. Aber es ist immer noch so, dass es hier dann durchaus Bestrebungen gibt, derzeit sowas noch einzudämmen. Gleichwohl ist es natürlich so, je mehr man sowas macht, verschiebt sich auch so ein bisschen dann so dieser Maßstab, was okay ist und was nicht okay ist. Und das BKA hat eine Datenbank letztendlich mit Gesichtserkennungssystemen, wo dann die ganzen Polizeien in Deutschland, einschließlich der Bundespolizei, darauf zugreifen können. Inpol heißt die, glaube ich. Und wird auch genutzt im Endeffekt für Recherchen bei Ermittlungen. Und die ist jetzt noch nicht so groß. Also die haben keine 900 Millionen Gesichter da offensichtlich drin, sondern dann schätze ich mal eher irgendwelche, ich weiß nicht, Bilder aus anderen Quellen, eben nicht im freien Internet wild zusammengesucht auf jeden Fall. Aber das wäre natürlich auch was, was potenziell, wenn man jetzt von so einer düsteren Zukunft sprechen wollte, auch vorstellbar wäre, dass solche Datenbanken mit solchen Methoden einfach angereichert werden, um dann wirklich rauszukriegen, wer diese Leute sind. Und es findet ja heute bereits auch statt, beispielsweise in Moskau.
In Moskau zum Beispiel wirbt die Firma FindFace damit, dass sie über öffentliche Überwachungskameras läuft. Also das, wovor wir hier irgendwie Sorge haben, was uns hier aufrüttelt, das ist da einfach Alltag. Und ganz stolz auf der Firmenwebseite heißt es dann in dicken Großbuchstaben, wir machen Moskau sicher. Ja, wundervoll. Das heißt, wer dann irgendwie durch die Stadt läuft und nicht zufällig verschleiert ist, wird entsprechend gesichtet, erfasst und erkannt. Und die große Macht liegt ja darin, in der Frage, wie groß ist die Datenbank eigentlich? Und ich finde das sehr beachtlich, wenn wir irgendwie bedenken, eine deutsche Ermittlungsbehörde hat eine recht kleine Datenbank, aber es ist halt eben eine Ermittlungsbehörde und dann ist da ein kleines Startup in Polen, das einfach mal diese gigantische Anzahl an Gesichtern sich einverleibt hat. Das wäre, wenn man es zusammenrechnet, die Bevölkerung von Europa und Russland zusammen. Mhm.
Ja, vielleicht letztendlich würde es darauf hinauslaufen, dass man eben nicht mehr unerkannt in der Öffentlichkeit sich bewegen kann, ja. Also dass deshalb auch das Szenario im Titel, die Abschaffung der Anonymität, darauf würde es am Ende hinauslaufen. Warum wäre das, vielleicht könntest du aber nochmal expliziter machen, warum wäre das eurer Meinung nach ein Problem, dass man sich nicht mehr unerkannt durch die Öffentlichkeit bewegen kann?
Das Problem wäre ja dann auch, dass man beispielsweise nicht mehr demonstrieren gehen würde, womöglich. Einfach, wenn man genau wüsste, wenn man demonstrieren geht, sich für irgendeine Sache einsetzt, dass das jederzeit irgendwo dann hinterlegt werden kann und womöglich langfristig in einem entsprechenden gesellschaftlichen Klima dann auch auf einen zurückfallen kann. Also es hat einfach einen sehr starken Einschüchterungseffekt, wenn man weiß, dass man bei allem beobachtet wird. Mhm. Und es nimmt uns, glaube ich, einfach sehr viel von unserer Freiheit. Ich habe ein gutes Recht darauf, lauter Dinge zu tun, ohne dass der Staat mir dabei über die Schulter schaut und das gegebenenfalls genau weiß. Jetzt ist es natürlich so, bei vielen Dingen wäre es relativ egal, ob man beobachtet wird, aber es geht dabei ums Prinzip, weil im Nachhinein könnte das vielleicht eine Rolle spielen, rauszukriegen, wer war wann wo, wer könnte wo, wann, was gesehen haben, wer könnte sich an irgendeinem Punkt vielleicht nicht ganz korrekt verhalten haben. Und es gab ja beispielsweise Anfang des Jahres die Diskussion über automatisierte Gesichtserkennung im öffentlichen Raum an Bahnhöfen und Flughäfen. wo dann bekannt wurde, dass im Zusammenhang mit dem neuen Bundespolizeigesetz Horst Seehofer da wohl entsprechende Wünsche geäußert hatte. Das wurde letztendlich zurückgezogen, vorerst auf jeden Fall nach den Äußerungen, die vor allen Dingen Unionskollegen getätigt haben, klingt das so, als könnte es womöglich immer noch an irgendeinem Punkt kommen, aber jedenfalls erstmal nicht in Form dieses neuen Bundespolizeigesetzes. Und da sieht man natürlich auch, dass der Staat sowas ganz, ganz gerne hätte. Natürlich am liebsten automatisiert eben. Und in dem Moment, in dem man es automatisieren kann, kann man hier wirklich allein mit der nötigen Rechenleistung alles in irgendeiner Form festhalten. Also dann könnte ich, ohne dass ich da irgendwie noch großartig Hand anlegen muss, genau nachvollziehen, wer wo war. Wir sind vielleicht auch gar nicht so weit weg davon, dass das technisch möglich wäre, obwohl es natürlich jetzt große Bedenken gab, letztendlich der technischen Fähigkeiten von der konkreten Software, die da eingesetzt worden wäre.
Ich finde es in dem Zusammenhang auch wichtig, dass wir nochmal einen Schritt zurücktreten von den Privilegien, die wir drei jetzt hier haben, als Männer, die weiß sind und in Deutschland leben. Es gibt Länder, in denen man schon sehr schnell verfolgt wird, wenn man sich auf einer bestimmten Demo nur blicken lässt oder wenn man einer bestimmten Minderheit angehört. Frauen werden auch in Deutschland einfach verfolgt und doof angemacht und bedrängt, einfach nur, weil sie zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sind. Und wenn man den Unterdrückern dann auch noch ein Tool an die Hand gebe, mit denen sie einfach mit einem Schnappschuss auch noch herausfinden könnten, wie das Opfer heißt und wo es wohnt und welchen Beruf das hat, dann hat es nochmal eine andere Dimension. Hinzu kommt dann nochmal sozusagen die andere Richtung, dass ein Gesicht falsch erkannt wird. Wir wissen, dass die meisten Gesichtserkennungssysteme noch einen Racial Bias haben. Das heißt, dass sie bei schwarzen Personen, bei People of Color oft Ergebnisse anzeigen, die gar nicht richtig stimmen. Und wenn man dann an Ermittlungen denkt oder an andere Arten von Verfolgung und dann würde es auch noch die Falschen treffen, dann hat das auch nochmal ganz andere Konsequenzen.
Was wisst ihr denn darüber, ob jetzt die konkrete Firma PIMEyes mit staatlichen Behörden zusammengearbeitet hat? Bei Clearview AI, das habt ihr klar gemacht, gehörte das quasi zum Kern. Da sind es hunderte Polizeibehörden in den USA und weltweit, die darauf zugegriffen haben. Wie schaut es bei PIMEyes aus?
Also PIMEyes selbst hat nach allem, was wir wissen, man kann das nicht belegen derzeit, aber das behaupten die Betreiber, wohl noch nicht mit staatlichen Behörden zusammengearbeitet, direkt auf jeden Fall. Und das ist jetzt gleich eine wichtige Unterscheidung. Denn die hatten das auf ihrer Webseite angeboten, eine Funktion im Prinzip, mit der dann irgendwie Strafverfolgungsbehörden auch das Darknet durchsuchen können, beispielsweise, um sexuelle Missbrauchsdarstellungen bei Kindern und so weiter dann zu verfolgen. Solche Ansätze sind das. Und dieser Absatz wurde letztendlich bei PIMEyes runtergenommen, nachdem der Blog OneZero darüber berichtet hatte, ich glaube Anfang Juni. Jetzt ist es aber trotzdem so, dass PIMEyes sagt, naja, für diese Funktion hat sich niemand interessiert, deswegen haben wir das runtergenommen. Lässt da jetzt in der Erklärung irgendwie keinen Bezug zu diesem Artikel in den Medien erkennen. PIMEyes würde, und das lässt sich anhand anderer Stelle nachvollziehen, aber sehr gerne mit staatlichen Stellen zusammenarbeiten, denn im Hintergrund arbeiten die Betreiber an einem zweiten Tool einer zweiten Firma, die sie gegründet haben, und zwar ist die in den USA wohl registriert, namens Faceware AI, und die zielt wiederum jetzt speziell auf Strafverfolgungsbehörden ab, denen sie dann ihre Dienste anbieten wollen. Die Betreiber haben uns gesagt, nein, das ist komplett unabhängig, das hat nichts mit PIMEyes zu tun. Von der Beschreibung her ist es halt dann halt irgendwie von der Technologie dann doch genau das, was sie seit 2017 oder so in Polen aufgebaut haben unter dem Namen PIMEyes. Und das ist natürlich komplett unwahrscheinlich, dass sie nochmal bei Null anfangen, wenn es darum geht, jetzt eine neue Gesichtserkennungstechnologie zur Strafverfolgung zu entwerfen. Also deswegen muss man schon davon ausgehen, dass sie da entsprechende Wünsche haben. Und außerdem ist PIMEyes eingebunden in ein Tool namens Periscope. Beziehungsweise man kann das, wenn man dieses Tool nutzt, dazu buchen in irgendeiner Form. Periscope ist so eine Art Software zur Internetrecherche für ErmittlerInnen beziehungsweise vielleicht auch Privatdetektive. Ist nicht so ganz klar. Und das wird betrieben von einer schwedischen Firma namens Safer Society Group. Man weiß jetzt nicht genau, wer Periscope alles nutzt und ob es sein könnte, dass dann womöglich auch irgendjemand im Strafverfolgungsbereich tatsächlich auch PIMEyes bereits über diese Schnittstelle mit Periscope bereits genutzt hat, weil Periscope selbst zu all dem schweigt. Gleichzeitig weiß man aber, dass Periscope gute Kontakte hat in entsprechende Kreise, dass Periscope beispielsweise auch mit einer anderen Software bereits Europol seine Dienste zur Verfügung gestellt hat. Deswegen ist es gar nicht unwahrscheinlich, dass PIMEyes auch irgendwo bereits über diese Drittanbieter-Software Periscope zur Strafverfolgung eingesetzt wurde.
Man muss auch sagen, dass PIMEyes offenbar recht stolz war, dass sie Periscope gewinnen konnten. Jedenfalls hatte man auf der Website einen Banner gesehen, auf dem diese Kooperation benannt wurde. Das Banner ist dann verschwunden nach kritischen Recherchen dazu. Ebenso verschwunden ist die LinkedIn-Seite von Faceware AI, nachdem wir uns darüber erkundigt hatten. Die Webseite gab es noch, als ich zuletzt nachgeschaut hatte von Faceware AI. Aber das ist erstmal nur eine Landingpage, wo man nicht mehr sehen kann von außen. Das heißt, das scheint auch noch in einem recht frühen Stadium gesteckt zu haben.
Und man merkt auch, dass die Betreiber da offensichtlich irgendwas verbergen wollen. Sie argumentieren, das stecke alles noch am Anfang mit Faceware AI. Wir haben über LinkedIn eine weitere Person gefunden, bei der wir davon ausgehen, dass sie den Vertrieb in den USA in irgendeiner Form bewerkstelligen sollte, einfach aufgrund des beruflichen Profils dieser Person. Darüber hinaus ist sehr wenig bekannt, aber auf der LinkedIn-Seite von Faceware AI stand, das Unternehmen habe seinen Sitz in Rhode Island. Wir haben daraufhin mal ins Firmenregister des Bundesstaats Rhode Island geguckt und dort keine Firma namens Faceware AI gefunden. Also haben wir PIMEyes gefragt, hey, warum finden wir eure Firma nicht in Rhode Island, wo ihr doch einen Hauptsitz haben wollt, was ist denn da los? Und das wollten die nicht beantworten, sie haben nur gesagt, unsere Firma ist in den USA registriert. Wir haben dann weitergesucht und haben uns mal überlegt, wo könnte denn so eine Firma dann registriert sein? Und dann bietet sich natürlich der Bundesstaat Delaware an, an der Ostküste, der dafür bekannt ist, dass es dort unzählige Briefkastenfirmen gibt, einfach aufgrund der steuerlichen Bedingungen dort. Also im Endeffekt hat dieser relativ kleine Bundesstaat mehr Firmen als Einwohner. Und dann haben wir auch dort mal nachgeguckt, einfach mal eine Faceware eingegeben und haben dort eine Firma namens Faceware Inc. gefunden, die angemeldet wurde bei einem Dienstleistungsunternehmen und nicht mehr zu sein scheint eben als eine Briefkastenfirma. Und diese Firma wurde angemeldet einen Tag, bevor die Domain von Faceware AI für den Website registriert wurde. Das heißt, da gibt es zumindest eine zeitliche Komponente, die sehr dafür spricht, dass es sich dabei wirklich um die Firma der beiden Männer aus Polen handelt. Und wir haben sie dann gefragt, handelt es sich dabei wirklich um die Firma Faceware AI, die ihr in Delaware angemeldet habt, unter dem Namen Faceware Inc.? Und das zum Beispiel wollten die einfach nicht sagen.
Okay, hätte ich tatsächlich gleich nochmal ein, zwei Fragen zu, wie ihr mit denen kommuniziert habt eigentlich. Aber vielleicht nochmal, um es zusammenzufassen, wir sprechen ja also von einer Technologie, die erhebliche gesellschaftliche Risiken mit sich bringt, die das Potenzial hat, die freie Persönlichkeitsentfaltung einzuschränken, wenn Menschen davon ausgehen müssen, dass sie in der Öffentlichkeit oder sonst wo bei Dingen, die sie im Netz hochladen, identifiziert und de-anonymisiert werden, was wiederum Folgen haben kann für die gesamte Gesellschaft sozusagen, die Chilling Effects, was Einfluss darauf haben kann, ob man sich politisch engagiert, auf Demonstrationen geht und eine Technologie, die in erster Linie dazu geeignet ist, irgendwie besonders marginalisierte Gruppen und eh schon bedrohte Gruppen zu treffen, also ja, queere People of Color, sonst wie religiöse oder politische Minderheiten etc. Wie ist das möglich, dass das entsteht, dass das entwickelt wird in Europa, das ist mir schon klar. Aber wie ist das möglich? Ihr habt gesagt, die Firma gibt es seit 2 Jahren, seit 3 Jahren, eigentlich seit 2017, dass das irgendwie unbemerkt von der Öffentlichkeit stattfindet. Und wie seid ihr dann eigentlich darauf aufmerksam geworden?
Ich glaube, das ist ein klassischer Fall von einfach mal was gemacht und es hat ganz lange niemanden so richtig interessiert. Mhm. Es gab so eine erste Welle der Berichterstattung Anfang Juni, ausgelöst durch den Blogpost von OneZero. Aber der Tenor dieser Berichterstattung war eher so, naja, das ist ja ein bisschen gruselig, man könnte diese Suchmaschine ja missbrauchen, uiuiui. Aber da hatte das dann auch aufgehört und wir hatten dann gemerkt, das ist doch irgendwie seltsam, da müsste man ja eigentlich noch einige Schritte weiter denken. Wir haben ja auch Datenschutzgesetze in Europa und die gelten ja auch für die Firma, wenn sie in Polen sitzt, die Datenschutzgrundverordnung. Besondere personenbezogene Daten, biometrische Daten dürfen eigentlich gar nicht in dieser Form verarbeitet werden. Jedenfalls nach unserem Laienverständnis müsste da die Recherche nicht viel weitergehen. Und das haben wir dann gemacht.
Mhm. Und ihr habt unter anderem auch mit den Machern gesprochen.
Gesprochen nicht, wir haben denen E-Mails geschickt. Also wir haben natürlich gesammelt und haben denen dann einen ziemlich langen Fragenkatalog geschickt mit Dingen, die wir von ihnen wissen wollten. Und sie haben jetzt nicht jede einzelne Frage für sich beantwortet, haben aber doch recht bereitwillig Auskunft gegeben, zunächst zumindest. Und haben uns dann informiert über ihre Sichtweise der Dinge. Ich würde allerdings behaupten, dass sie sehr viel davon einfach dann auch beschönigt haben, wenn es darum geht, warum manche Dinge, die sie tun, total harmlos sind. Das kann man ihnen vielleicht nicht vorwerfen, weil wenn das die Firma ist, die sie aufgebaut haben und sie irgendwie glauben, dass sie da eben irgendwie Geld verdienen können und sie Jahre da reingesteckt haben, dann ist es natürlich jetzt nicht erstaunlich, dass sie versuchen, das irgendwie zu verteidigen, wenn es unter Beschuss gerät. Aber gleichzeitig haben sie eben auch durchblicken lassen, dass sie sich noch nicht so richtig Gedanken gemacht haben, was für eine Atombombe sie da eigentlich entworfen haben.
Mhm. Zumindest haben sie das in den Antworten nicht offen zugegeben, falls sie sich diese Gedanken gemacht hätten. Also auch von der journalistischen Routine her gesprochen, waren wir, glaube ich, beide überrascht, dass die Antworten überhaupt kamen, dass sie auch recht schnell kamen. Und der Fragenkatalog war sehr lang. Das waren 40 Fragen, wir haben sehr ausführlich alles dargelegt, was wir beobachtet haben, was wir nicht verstanden haben, Widersprüche, die wir gesehen haben. Haben auch gesagt, schreibt gern noch andere Sachen dazu, wenn ihr das Gefühl habt, unsere Fragen treffen gar nicht den Kern und die Geschichte sei eigentlich eine andere. Und dann kam noch am selben Tag sozusagen so eine Art Empfangsbestätigung, wo es hieß, ja, wir antworten euch. Und dann kamen die Antworten auch fristgerecht. Nicht in der Ausführlichkeit, auch nicht in der Selbstkritik, die man sich hätte wünschen können, aber sie kamen.
Und was auch prompt kam, waren Löschungen. Bestimmte Sachen sind vom Netz genommen worden, nachdem klar war, dass ihr recherchiert, oder? Könnt ihr da mal was zu sagen?
Ja, das war dann doch sehr interessant mit anzusehen, wie die Seite ganz zufällig umgebaut wird, nachdem wir einige Sachen konkret angesprochen hatten. Zum Beispiel hatten wir angesprochen, warum das eigentlich noch vorgeschlagen wurde, dass man mal auf gut Glück nach Promis sucht in der Suchmaschine. Zum Beispiel nach Meghan, der Herzogin von Sussex. Denn eigentlich war ja PimEyes, so wie das die Betreiber uns vorgestellt hatten, eine Suchmaschine, um das eigene Gesicht zu suchen. Mhm. Und warum sollte man nach Meghan suchen, wenn man nicht selber Meghan ist? Also ein seltsamer Widerspruch.
Da wurde eben immer damit geworben, dass man eben nach Promis suchen kann. Es gab ein Video mit einer Testsuche mit dem Gesicht von Johnny Depp. Es gab noch ein paar Tage vor unserer Berichterstattung tatsächlich auch ein Foto von Oprah Winfrey auf der Startseite, also als Beispielsuche. Also das war so eine sehr fragwürdige Sache, könnte man sagen.
All das ist verschwunden. Das Johnny Depp Werbevideo von YouTube ist verschwunden. Und es ist was hinzugekommen, nämlich ein weiteres Häkchen, wie nennen wir es, ein Kästchen zum Anhaken, bevor man dort eine Suchanfrage stellt. Und dort soll man nun neuerdings angeben, dass man wirklich, aber auch ganz ehrlich, versprochen Ehrenwort, nur sein eigenes Gesicht hochlädt.
Okay, das ist ja Digitalunternehmen leider recht weit verbreitete Strategie, so zu tun oder die Verantwortung abzuschieben auf die NutzerInnen, indem man einfach, obwohl man weiß, dass es anders genutzt wird, sich dann einfach versichern zu lassen. So wie Marketer beispielsweise auf Facebook, wenn sie Marketingleute, die auf Facebook irgendwie die E-Mail-Adressen von Leuten hochladen, um sie dort zu finden, quasi Facebook ja auch bestätigen, sie hätten da die Erlaubnis für. Und Facebook weiß, dass es nicht der Fall ist und trotzdem wird es gemacht. Und das soll dann jetzt bei PimEyes helfen, Missbrauch einzudämmen, ja.
Genau, das ist natürlich eine Absicherung, die die da eingebaut haben und sie gemerkt haben, oh, da könnte jetzt Kritik auf uns zukommen. Letztendlich ist es natürlich komplett unglaubwürdig, weil, wie bereits gesagt, ein paar Tage davor waren da noch als Beispiel suchen, irgendwelche Prominente zu sehen. In der Vergangenheit wurde dieses Tool eben nicht so geframed, als ging es wirklich dabei nur darum, das eigene Gesicht hochzuladen. Und davon abgesehen haben wir noch einen ganz anderen Dienst gefunden, den diese beiden Betreiber auch betrieben haben, von dem sie sagen, das ist ein totes Projekt. Sie lassen es ein bisschen klingen, als habe es das nie wirklich gegeben, als sei das nie komplett zu Ende entwickelt worden. Und sie behaupten auch, es sei nie für Europa gedacht gewesen. Und zwar heißt dieses Projekt Catfished. Catfished haben sie unmittelbar nach unserer Anfrage abgeschaltet. Und das hätte auch einen sehr guten Grund. Denn dort wurde ausdrücklich vorgeschlagen, nach fremden Gesichtern zu suchen. Und also beispielsweise Anwendungsfälle wie Suche nach deinem Schwarm, damit du nicht beim ersten Date eine Enttäuschung erlebst. So ungefähr war die Erzählung, die dann dort auf der Startseite zu finden war. Mhm. Und letztendlich war dann natürlich ganz klar, worum es bei Catfish in Wirklichkeit geht. Und das hat überhaupt nicht zu dieser privatsphärefreundlichen Erzählung gepasst, die PimEyes uns dann natürlich aufgetischt hat. Gleichzeitig war es aber auch so, dass bei Catfish der Zusammenhang zu PimEyes sehr, sehr deutlich war, weil in der Datenschutzerklärung stand PimEyes als Administrator drin. Und darüber hinaus war es auch so, dass es in der Datenschutzerklärung, obwohl diese Software angeblich niemals für die EU gedacht gewesen sei, lauter Bezüge zur DSGVO erwähnt wurden. Mhm. Das heißt, das kann so auch nicht gestimmt haben. Das ist ein sehr deutlicher Widerspruch. Und da muss man schon den Eindruck haben, dass die Betreiber uns da eben einfach die Unwahrheit erzählt haben. Mhm.
Jetzt hat eure Recherche Licht auf dieses Unternehmen oder und seine unterschiedlichen Unternehmungen und vor allen Dingen auf die Technologie dahinter geworfen und einiges an Reaktionen ausgelöst. Nicht nur bei denjenigen, die dieses Unternehmen betreiben oder betrieben haben eigentlich weiter betreiben. Tankred Schipanski, der digitalpolitische Sprecher, sonst nicht unbedingt bekannt für seine überwachungskritische Positionierung, spricht von unhaltbaren Zuständen. Anke Domscheit-Berg, die digitalpolitische oder netzpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, spricht von einer hochgefährlichen Technologie. Da scheint Einigkeit zu herrschen, dass wir da ein Problem haben. Sebastian, du hast ja gerade schon mal die Datenschutzgrundverordnung angesprochen. Vielleicht fangen wir damit einfach mal an. Legal ist es, kann das nach der Datenschutzgrundverordnung nicht sein, oder? Schon allein deshalb, weil es um biometrische Daten geht.
Also das juristisch letzte Wort müssen dann auch JuristInnen selber sprechen, aber man kann sich das schon mal genauer angucken, was da eigentlich in der Datenschutzgrundverordnung steht. Und die spricht eigentlich eine klare Sprache. Also eigentlich sind wir schon durch bestimmte Regularien geschützt vor solchen Anwendungen. Denn da heißt es, besondere personenbezogene Daten sind besonders schützenswert. Und dazu gehören eben auch biometrische Gesichtsdaten, mit denen man eindeutig als Person identifiziert werden kann. Denn sein Gesicht hat man nun mal sein Leben lang und kann das auch nicht austauschen. Und da steht sinngemäß, solche Daten können nicht einfach so verarbeitet werden. Das Ganze kann nun auch entsprechend sanktioniert werden, muss dann aber seine üblichen behördlichen Wege gehen. Dann muss man sich fragen, wer ist da zuständig, wenn die Firma in Polen sitzt? Das ist die polnische Datenschutzbehörde. Die sitzt in Warschau. Die hatten wir auch recht früh angefragt im Rahmen unserer Recherchen, haben bis heute nichts von denen gehört.
Und letztendlich ist es so, nach Einschätzung von Stefan Brink, Landesdatenschutzbeauftragter in Baden-Württemberg, mit dem wir darüber gesprochen haben, dass seiner Meinung nach PimEyes, wenn man erst 900 Millionen Gesichter erfasst hat, eben auch 900 Millionen Einwilligungen eingeholt haben müsste, sogenannte informierte Einwilligungen. Das heißt, den Betroffenen müsste wirklich erklärt worden sein, was mit diesen Bildern passiert und auch einigermaßen aufgezeigt worden sein, wozu das dann führen kann, wenn diese Daten da verarbeitet werden. Und die Ironie ist natürlich, dass PimEyes technisch gar nicht in der Lage ist, 900 Millionen Gesichter einzusammeln, 900 Millionen Einverständniserklärungen einzusammeln, so rum, weil PimEyes selbst ja nur Gesichter identifizieren kann, aber keine Personen. Das heißt, einfach mal so als Gedankenspiel, selbst wenn PimEyes diese Einverständniserklärungen der Betroffenen einholen wollte, könnte es ja mit seiner Technologie lediglich Gesichter, die so aussehen, identifizieren, aber hätte dann noch keine Möglichkeit, mit diesen Personen auch wirklich Kontakt aufzunehmen. Das wiederum ist in gewisser Weise auch die Verteidigungsstrategie, die sich PimEyes jetzt zurechtgelegt hat, denn die Firma sagt uns, wir identifizieren ja gar keine Person, wir identifizieren nur Gesichter und deswegen ist das Ihrer Meinung nach auch okay.
Also sagen die, die würden keine personenbezogenen Daten verarbeiten oder und die DSGVO sei gar nicht anwendbar, oder?
Ja, sie sehen das so, dass sie keine Daten verarbeiten, die dann auch wirklich auf Personen zurückzuführen sind, eben dadurch, weil sie ja keine Namen zu diesen Gesichtern haben, sondern nur weitere Gesichter, die genauso aussehen.
Okay, das klingt dürftig und auch mal unabhängig von der Frage der Rechtsgrundlage ist es ja so, dass nach der Datenschutzgrundverordnung jede personenbezogene datenverarbeitende Technologie irgendwie auf ihre Risiken geprüft werden muss von den BetreiberInnen, bevor sie in Betrieb genommen werden muss. Man muss eine Datenschutzfolgenabschätzung machen, wenn man zu dem Ergebnis kommt. Oder es könnte ein großes Risiko haben und dann muss man eben als Betreiber auch darlegen, welche Maßnahmen man ergriffen hat, um diese Risiken zu minimieren und im Zweifelsfall die Datenschutzbehörde vorab fragen, wenn man zu dem Schluss kommt, okay, wir kriegen die Risiken eigentlich nicht in den Griff. Also auch das wäre sicherlich ein Punkt, wo sich eine Datenschutzbehörde, die aktiv werden möchte, die Hände reiben kann. Nun habt ihr auch den Bundesdatenschutzbeauftragten, der ja sich durchaus durch Aktivität hervortut, auch angesprochen. Und er hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, angekündigt, dass er mit der polnischen Behörde kommunizieren wird. Und hilfreich dafür ist es ja sicherlich, wenn auch Menschen in Deutschland tatsächlich Datenschutzbeschwerden einreichen. Das kann man ja in jedem Land, in dem man, egal wo man sich aufhält, damit auch die deutschen Behörden in dieses Verfahren involviert sind, oder? Was hat Kelber dazu gesagt?
Also im konkreten Fall ist es jetzt so, dass Anke Domscheit-Berg, Bundestagsabgeordnete, eben in ihrer offiziellen Funktion sich an den Bundesdatenschutzbeauftragten Kelber gewandt hat und ihn gebeten hat, der Sache nachzugehen, worauf Kelber nach eigenen Angaben bzw. nach Angaben seines Sprechers jetzt wiederum die polnische Datenaufsicht kontaktieren wird oder das mittlerweile vielleicht auch schon getan hat. Für die normalen Privatmenschen sozusagen wäre die zuständige Landesdatenschutzbehörde, wie du gesagt hast, die richtige Anlaufstelle, eben nicht der Bundesdatenschutzbeauftragte. Und dort könnte dann aber letztendlich jede Person, die der Meinung ist, dass ihr Gesicht in dieser Datenbank auftaucht, auch wirklich eine Beschwerde einreichen und dann würde das so ablaufen, dass die entsprechende Landesbehörde dann diese Beschwerde in irgendeiner Form weiterverfolgt, die wird dann nach Polen weitergegeben und die polnische Datenschutzaufsicht müsste dem Ganzen dann in irgendeiner Form auch nachgehen und in irgendeiner Form irgendwann auch mal Bericht zurückerstatten, was denn letztendlich draus wurde. Wir übrigens haben im Rahmen unserer Recherche auch eine Anfrage geschickt an diese Datenschutzaufsicht und haben bis heute keine Antwort erhalten auf unsere Fragen zu PIM-Eis. Also wir wissen noch nicht mal, ob die polnische Datenaufsicht PIM-Eis nicht womöglich schon auf dem Schirm hat. Das wollten die uns bis heute nicht sagen.
Zumindest gibt es jetzt sehr viele Leute, die dort genau diese Frage gestellt haben, würde ich sagen.
Davon würde ich jetzt mal ausgehen und auch PIM-Eis scheint kapiert zu haben, dass es da irgendwie jetzt durchaus ein Problem geben könnte, speziell im Hinblick auf Datenschutzregeln in der EU. Und ich würde das durchaus auch mal als Eingeständnis werten, dass da selbst nicht alles richtig gemacht wurde, denn neuerdings kann man auf der Website, so ist das zumindest gedacht, nur noch Fotos hochladen über die Webcam-Funktion des Computers. Also man kann nicht mehr wie davor einfach irgendeine JPEG-Bilddatei da eingeben und dann auf die Seite hochladen, sondern das Foto muss direkt von der Webcam gemacht worden sein. Wir haben das natürlich dann ausprobiert. Ich habe meine Webcam angemacht und habe auf meinem Smartphone ein Foto von Sebastian angezeigt und das vorne dran gehalten und
der Upload hat sofort geklappt.
Das hat sofort hingehauen.
Die Suche hat natürlich auch funktioniert. Man kann auch eine virtuelle Webcam benutzen. Also ich würde sagen, diese Sicherheitsmaßnahme ist ungefähr so stark wie in Rasen betreten Verbotenschild.
Okay, Pseudo-Sicherheitsmaßnahme.
Was man in dem Punkt vielleicht auch noch erwähnen muss, das scheint keine flächendeckende Änderung zu sein. Also in Deutschland greift das, in manchen anderen Ländern auch. Aber ich habe einfach mal angefangen, diverse Länder sozusagen auszuprobieren mit einem VPN. Und es gibt durchaus Länder, in denen hat man diese Beschränkung nicht. In denen kann man auch weiterhin diese Bilder entsprechend hochladen. Das heißt, im Endeffekt wird nur so getan, als hätte man wirklich reagiert, um vielleicht Kritik aus dem Weg zu gehen. So sieht es zumindest aus. Aber diese Funktion ist weiterhin vorhanden. Das heißt, da sind natürlich auch weiterhin damit BürgerInnen der EU betroffen davon, die in dieser Datenbank erfasst wurden, die dann jetzt vielleicht aus der Schweiz oder so als Beispiel weiterhin über diese ursprüngliche Suchmaske auch gefunden werden können.
Okay, mal unabhängig jetzt von dieser shady Firma, von der wir jetzt einfach mal hoffen, dass die oder einfach hoffen müssen, dass die Datenschutzbehörden willens und gut genug ausgerüstet sind, denen den Gar auszumachen oder entsprechende Sanktionen dann auch zu verhängen. Lasst uns mal über die dahinterliegende Dimension nochmal sprechen. Also in den USA gibt es Boykottbewegungen oder rufen Bürgerrechtsorganisationen eben dazu auf, Gesichtserkennung, automatisierte Gesichtserkennung grundsätzlich zu verbieten oder deren Einsatz durch staatliche Behörden. Auch in Deutschland gibt es diese Forderung durchaus. Es gibt eine Kampagne von Digitale Freiheit beispielsweise dazu. Ist das jetzt, nachdem ihr euch so lange mit diesem missbräuchlichen Fall auseinandergesetzt habt, ist das eine Forderung, von der ihr sagen würdet, der schließt ihr euch an? Ist das Risikopotenzial dieser Technologie einfach so groß, dass es ein Ban braucht?
Die Europäische Union hat ja schon mal diskutiert über ein Moratorium zum Einsatz von Gesichtserkennung. Also der Druck auf den großen Pauseknopf, um erstmal zu evaluieren, in welcher Form ist das überhaupt okay oder ist es vielleicht gar nicht okay. Das wurde dann erstmal fallen gelassen und jetzt im Rahmen unserer Recherche sehen wir zumindest Bemühungen, nochmal darüber nachzudenken. Der Europaparlamentsabgeordnete Timo Wölken von der SPD hat jetzt auch nochmal eine dringende Anfrage gestellt, in der er nochmal wiederholt hat, sinngemäß sollte man nicht nochmal über dieses Moratorium nachdenken. Ich sehe mich als Journalist nicht in der Position, sofort nach einem Verbot zu rufen, aber einige Jahre den Pausenknopf zu drücken, um sich das nochmal genau durch den Kopf gehen zu lassen, fände ich dann doch eine ziemlich weise Entscheidung.
Und zwar ging es bei den Überlegungen darum, letztendlich so ein Moratorium womöglich schon reinzuschreiben als Vorhaben in das Weißbuch zur KI-Strategie der neuen EU-Kommission. Da gab es mal so einen Entwurf, der geleakt ist. Das war das, was Sebastian jetzt gemeint hat. Das stand das entsprechend drin. Und in dem, was letztendlich dann veröffentlicht wurde oder vorgestellt wurde, war das eben nicht mehr drin. Wobei auch nicht klar ist, wie konkret diese Pläne jemals waren. Und es gibt da auch durchaus unterschiedliche Meinungen. Also beispielsweise Axel Voss hat damals in der Debatte den Satz gesagt, ich kann nicht erkennen, was für einen Vorteil es bringt, wenn man einfach mal sagt, wir stoppen mal die Anwendung von Gesichtserkennung in Europa, woanders geht's überall weiter. Er hatte natürlich Angst, dass dann Europa irgendwie...
Abgeordneter der CDU-Fraktion im Europaparlament, muss man vielleicht der Vollständigkeit noch dazu halber sagen.
Genau, der EVP, glaube ich, genau genommen, aber eben CDU-Politiker. Und der hatte dann eben Angst, dass Deutschland da irgendwie ins Hintertreffen kommt bei der Forschung, während meinetwegen dann, ich fand das hier jetzt in China, alles erlaubt ist. Und so kann man das natürlich auch sehen. Aber mit der Einstellung würde ich jetzt mal behaupten, kann man viele Dinge, die anderswo erlaubt sind, rechtfertigen und man begibt sich damit aber sehr schnell in eine gefährliche Situation.
Okay, ja, tatsächlich hat sich die EU, das habt ihr schon gesagt, dann ja für die butterweiche Formulierung entschieden und ist eben sich gegen ein Moratorium erstmal entschieden. Die Datenethikkommission der Bundesregierung hatte empfohlen, die automatisierte Gesichtserkennung oder Hochrisikotechnologien, zu denen automatisierte Gesichtserkennung dann zielen würde, auch im Zweifelsfall untersagen zu können und auf jeden Fall stärker zu prüfen. Mal unabhängig von dieser Verbotsdebatte und der Frage der Regulierung, was seht ihr denn noch, was für Lehren zieht ihr aus der Geschichte und was müssten wir tun, um eben dieses Risikos, dieser Gefahr Herr zu werden, die mit dieser Technologie und ihrer breiten Anwendbarkeit dann einhergeht? Vielleicht als letzte Frage.
Ein jeder muss sich natürlich überlegen, welche Bilder lade ich selbst ins Internet hoch. Nicht nur Bilder, die mich selbst zeigen, sondern Bilder, die vielleicht auch andere Personen zeigen. Dieses Foto von der queeren Boat Party, die wir erwähnt hatten, von unserem Protagonisten Dylan, das hat er ja auch nicht selbst gemacht und vermutlich nicht selbst hochgeladen, sondern irgendeinen Partyfotograf. Und das sind natürlich Dinge, die man auch wirklich hinterfragen muss, ob man sich dann fotografieren lassen möchte, überhaupt noch bei irgendwelchen Veranstaltungen oder so, oder nicht irgendwie auch sicherstellen sollte, dass sowas eben nicht passiert, dass sowas eben nachher nicht ins Netz hochgeladen wird. Dessen sollte man sich bewusst sein. Da spielt natürlich dann auch die Rolle der Plattformen noch irgendwie mit rein, die im Prinzip in der Hand haben, wo solche Bilder dann ganz häufig auftauchen oder auch nicht. Also Facebook beispielsweise hatte eine sehr unangenehme Erfahrung gemacht, als rauskam, dass dieses amerikanische Startup Clearview dort massenweise Bilder abgesaugt zu haben scheint. Jetzt war es so, dass wir natürlich auch wieder Facebook angefragt haben, wegen der Bilder, die von Instagram bei PimEyes gelandet sind. Und Facebook hat prompt reagiert, hat nach eigenen Angaben eine Abmahnung, Unterlassungserklärung geschickt an dieses polnische Unternehmen, hat sämtliche Accounts von denen nach eigenen Angaben umgehend gelöscht und eben sofort Schritte eingeleitet, um das zu verhindern. Google hat sich im Hinblick auf YouTube da ähnlich verhalten, sich ebenfalls an PimEyes gewandt, und auch TikTok und Twitter haben sich da rechtliche Schritte gegebenenfalls vorbehalten und klargestellt, dass das keine Anwendung ist, die sie bereit sind zu tolerieren. So wie sich das Internet verändert hat, ist es jetzt natürlich so, dass wir nicht mehr 2005 haben und dann Fotos von irgendwelchen Partys auf irgendwelchen dubiosen Websites landen mit 100.000 unterschiedlichen BesitzerInnen, sondern durch die Plattformisierung des Internets ist es so, dass da wirklich sehr viel auf diesen großen Plattformen stattfindet. Würde es einem also gelingen, dafür zu sorgen, dass diese großen Plattformen verhindern, dass so ein Missbrauch stattfindet und entsprechende Aufnahmen ausgewertet und abgesaugt werden, ausgewertet übrigens auch durch sie selbst, dann wäre schon mal viel gewonnen, um, glaube ich, da einfach Schaden abzuwenden.
Ich glaube, auch für uns als Einzelne kann man ein paar Sachen machen. Das eine ist, glaube ich, eine neue Arbeitshypothese, nämlich die Arbeitshypothese, dass wir im Zweifel unseren Namen auf der Stirn tätowiert tragen. Die Fotos, die jetzt entstehen, die sind vielleicht noch in 10 Jahren da oder in 5 Jahren oder in 20 Jahren und können dann in so eine Suchmaschine eingespeist werden, von wem auch immer und auf welcher Rechtsgrundlage auch immer. Und wenn wir schon jetzt davon ausgehen, vielleicht haben wir unseren Namen schon auf der Stirn tätowiert und bedenken das mit, wenn wir Fotos von uns oder von anderen machen, dann ist schon mal noch was gewonnen. Ich erinnere mich an eine Reise in Prag, als wir so eine kostenlose Stadttour gemacht hatten und die Tourleitung am Ende ein Gruppenfoto machen wollte. Ich war da mit einer kleinen Gruppe von Deutschen und wir waren die Einzigen, die nicht mit aufs Foto wollten. Und die anderen haben so die Augen gerollt und auf Englisch irgendwas erzählt von den Deutschen und dem Datenschutz. Und ohne mich jetzt als den, der es durchschaut hat, darstellen zu wollen, glaube ich, ist die Mentalität, die wir da als Außenseiter gezeigt haben, eine, die recht ratsam ist. Denn wir wollten nicht irgendwann mal gefunden werden, dass wir da jetzt diese Stadttour gemacht haben. Und es ist auch eine Privilegienfrage. Also nur weil ich vielleicht gerne mein Gesicht in jede Kamera halte, wollen das nicht vielleicht all die anderen Leute auf dem Foto, die vielleicht auch nur im Hintergrund zu sehen sind. Eine Suchmaschine wie PimEyes entdeckt ja auch Leute im Hintergrund. Und vielleicht haben wir dann irgendwann in unseren Kamera-Apps ganz standardmäßig das, was jetzt schon Signal per Update auf die App gespielt hat, nämlich eine Funktion, dass man einfach Gesichter von sich aus schon per Default blurrt, einfach als Zeichen des Respekts gegenüber den anderen.
Ja, vielen Dank für diesen spannenden Einblick und für eure Recherche. Wann lesen wir das Update dazu, PimEyes Teil 2, wie es weiterging? Kommt da noch was, oder?
Also ich würde fast davon ausgehen, dass da noch irgendwas kommen muss, weil so weitergehen kann es ja nicht. Und die Maßnahmen, die PimEyes jetzt bislang ergriffen hat, sind einfach so dünn, dass das noch nicht das Ende sein kann dessen, was wir da letztendlich aufgezeigt haben. Und spätestens, wenn da in irgendeiner Form eine politische Komponente greifen sollte, dann wird man sicherlich noch mal irgendwas drüber lesen. Das glaube ich schon.
Okay, ihr bleibt also dran. Vielen Dank. Und ich hoffe, ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt jetzt zwar nicht dran, aber schaltet beim nächsten Podcast wieder ein. NPP, der Podcast von netzpolitik.org, ist kostenlos. Wir sind spendenfinanziert. Wir freuen uns über eure Unterstützung, die nicht nur diesen Podcast, sondern vor allen Dingen auch Recherchen wie eben diese erst möglich macht. Vielen Dank an alle, die uns unterstützen, und diejenigen, die diesen Podcast mögen. Bitte wie immer der Hinweis, bewertet ihn bei den Podcast-Dealern eures Vertrauens, damit wir besser gefunden werden, damit andere auch aufmerksam werden auf den Podcast. Der nächste Netzpolitik-Podcast erscheint wie immer Wir sind jetzt wirklich wieder bei unserem richtigen Rhythmus. Am ersten Samstag im August, dann mit einer neuen Hintergrundausgabe off the record. Nochmal vielen Dank, Daniel und Sebastian, für das Gespräch und für eure Recherche. Bis bald.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank, bis bald.